Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Und an meiner Seite ist der tapfere Ritter Micha. Guten Morgen.
Morgen. Ich laufe in das eine Portal in das andere rein.
Portal Knights. Wir reden heute über Portal Knights. Wir haben uns in der klötzchenbunten Welt von Portal Knights herumgeschlagen als tapfere Ritter mit Hausmeisterauftrag die ganze Welt in Schutt und Asche. Mit Hausmeisterauftrag. Ich erkläre es gerade. Böse Mächte haben unsere Welt in Stücke zerrissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Welt aus Portal Knights besteht nämlich nur noch aus Bruchstücken, die in der ganzen Welt, also im ganzen Universum verteilt sind und in kleine Inseln unterteilt sind. Und die namensgebenden Portale müssen repariert werden. Und wie genau das funktioniert, erklären wir euch jetzt hier gleich im Podcast. Micha, vielleicht magst du noch mal so ein bisschen aus Entwicklersicht ein bisschen einleiten. Was ist Portal Knights? Von wem ist Portal Knights? Und woher kommt es?
Portal Knights ist von Keen, ne? Glaube ich.
Von King Games,
genau. Genau, von King Games. Also King Games sind mir als erstes aufgefallen, als sie Sacred 3 gemacht haben. Das hat ja sehr, sehr umstrittenes Feedback bekommen, weil der Publisher Deep Silver da Sacred 3 draufgeschrieben hat und jeder dachte, yay, das ist Rollenspiel und hast nicht gesehen, aber am Ende war es ein Hack'n'Slay. War ein sehr gutes Spiel, aber einfach falscher Name, weil keine Ahnung.
Und das hat nicht so viel mit Sacred zu tun, hatten wir auch im Cast gesprochen.
Genau.
Es ist ganz lustig, gell? Wir fanden das Spiel gar nicht so schlecht, aber es hatte wenig mit der Originalserie zu tun.
Nein, im Gegenteil, das ist Xbox One abwärtskompatibel, wenn er Xbox One hat und da mal reingucken will und Hack'n Slays und sowas wie Gauntlet mochte, der muss es unbedingt mal ausprobieren. Ist wirklich gut, aber es ist halt einfach nicht mehr das Action-Rollenspiel von früher gewesen irgendwie. Jedenfalls haben sie dann, das ist ein Unternehmen aus Frankfurt, glaube ich, oder?
Ja, da war ich ja neulich auch zum Besuch, da hatten wir auch schon einen kleinen Podcast dafür, mit dem Interview, als ich bei Keen Games war und mir Portal Knights angeschaut habe, da hatten die das eben angekündigt, dass Portal Knights nicht nur in der Early Access für Steam erhältlich ist, sondern eben auch die Konsolenversion kommen. Und jetzt haben wir die fertige Version gespielt und reden darüber. Keen Games sind mir begegnet, das hast du auch schon oft erwähnt, nämlich über die Anno-Version auf der Wii. Da hatten wir nämlich schon mal in Hidden Games oder sowas drüber gesprochen, weil das eine total geile Ära der Wii war, als Nintendo immer extra Versionen von Spielen bekommen hatten, die dann eben auch die Motion-Steuerung abbekommen. Und Anno hat richtig geil funktioniert auf der Wii, war eben ohne Maus, aber mit dieser Wii-Mode konnte man das richtig gut spielen. War ein tolles Spiel.
Ja, und ich wollte sagen, King Games ist interessant. Die sind gar nicht so präsent in der Presse. Also die haben gar nicht so viel Presse-Coverage und die machen jetzt auch nicht so viele Aktionen und man liest nicht so viel über die. Aber die gibt's schon länger. Und das sind mitunter eine der erfolgreichsten Entwickler eigentlich in Deutschland. Die haben wirklich auch so Partner wie Disney oder Atari, Ubisoft, Vivendi Games. Ich glaube sogar Konami haben die, glaube ich, mal was zusammen mit denen gemacht. Disney, also das sind gute Namen, die da drin stecken. Die sind eigentlich relativ erfolgreich und haben auch einige.
Aber halt wenig mit ihren eigenen Spielen.
Das richtig, also die machen immer so Ports oder irgendwelche Umsetzungen, aber das halt auch wirklich ziemlich gut. Und Portal Knights ist jetzt aber, und damit kriegen wir jetzt langsam den Bogen, eine Eigenproduktion. Also das ist jetzt wirklich etwas, das hat King Games sich komplett selbst ausgedacht, hat gedacht, das ist jetzt unsere eigene IP, da machen wir jetzt auch keine Fortsetzung wie bei Sacred oder so oder gehen jetzt nicht in eine Serie rein, die irgendjemand anders aus der Taufe gehoben hat. Das Anno war doch Ubisoft, ne, glaube ich.
Ja, genau.
Ja. Also von der Marke, ja. Und genau. Das ist jetzt tatsächlich eine eigene Marke, die von King Games selbst kommt so. Und das war wohl auch, also die auf dem PC ist das schon ein bisschen länger raus. Wir haben jetzt die Konsolenversion hauptsächlich gespielt, aber auf dem PC gibt's das schon seit, ich glaube, das war Early Access und vor einem Jahr ist es irgendwie da schon rausgekommen.
Ja, ist auch ein Riesenerfolg im Early Access gewesen. Über 500.000 verkaufte Einheiten im Early Access, kosten 20er bei Steam und ist jetzt eben als Konsolenversion erschienen und damit parallel hat auch die Early Access Phase aufgehört und es ist jetzt die Version 1.0 sozusagen oder 1.01 mit einem kleinen Hotfix am Anfang und deswegen ist es jetzt auch nochmal der Grund, dass wir drüber sprechen, weil jetzt auch sozusagen die erste finale Version verfügbar ist und warum das ein großes Aber hinterher ruft, da reden wir gleich drüber. King Games ist es euch den Zuhörern und den Zuhörerinnen vielleicht neulich begegnet, haben wir auch deutlich drüber gesprochen hier bei den Early News. Die sind ein bisschen ins Gespräch gekommen mit Portal Knights, ganz einfach aus dem Grund, dass beim Deutschen Computerspielpreis 2017 Portal Knights als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet wurde und alle erstmal so gesagt haben, so, hä, was, Portal Knights? Kenne ich gar nicht. Das lag auch eben daran, dass das Spiel noch in der Early Access war. Also es war noch nicht released, der DCP hat vor der Veröffentlichung des Spiels stattgefunden. Die hatten das Spiel aber schon eingereicht, weil das immer mit so einer groben Spanne ist es erlaubt, bis so und so viele Tage nach dem DCP darf man eben Spiele, die dann in diesem Zeitraum erscheinen, auch schon der Jury zur Verfügung stellen und kann damit auch schon gewinnen. Mhm. Und so ein bisschen Diskussion gab es darüber jetzt. Ich würde Keen Games das gar nicht abstreiten. Sie haben den Preis natürlich verdient gewonnen. Die Jury hat so entschieden, aber es gab im Hintergrund eben Gerüchte, dass da bei der Jury-Sitzung irgendwas bei der Stimmenabgabe fehlgegangen ist. Und wir hatten in den News ja auch darüber gesprochen, dass Mimimi Productions die Shadow Tactics gemacht haben, wo alle das als klaren Favorit für diesen Preis gehandelt haben. Man weiß es nicht genau, man munkelt, aber vielleicht aus diesem Grund auch den Preis abgelehnt haben, also alle Preise, und da vielleicht irgendwas nicht ganz gestimmt hat. Das nur so zur Einordnung, warum man eben dachte, Shadow Tactics gewinnt und dann auf einmal Portal Knights gewinnt und keiner kannte dieses Spiel. Das soll dem Spiel jetzt aber erstmal keinen Abbruch tun. Wir gehen da völlig neutral dran und haben das gespielt. Vielleicht, ich habe ja schon angedeutet, hier so Inseln, man repariert was. Vielleicht magst du mal so ein bisschen beschreiben, wie das Spiel sich einem präsentiert, wenn man da zum ersten Mal reingeht. Weil ganz viele Leute, die ich gehört habe, sagen, das ist ja ein Minecraft-Klon. Und das ist es nämlich eigentlich nicht.
Ja, also Minecraft ist gar nicht so falsch. Aber es ist eigentlich nicht, es ist schon dasselbe Genre. Also es ist ein Sandbox-Spiel. Das kann man auf jeden Fall schon mal festlegen. Aber es hat eine ganz, ganz gehörige Dosis Diablo drin. Das, was Minecraft eben nicht hat. Also das, der größte Unterschied zu Minecraft ist, dass die ganzen Crafting-Sachen nicht ganz so detailliert sind wie bei Minecraft. Bei Minecraft kannst du ja irgendwie Schalter umlegen und da gibt's ja Videos im Internet, wo Menschen irgendwie Computer nachgebaut haben oder die Enterprise und so verrücktes Zeug. Das geht alles in Portal Knights nicht. Das ist da so ein bisschen zurückgesteckter, was das Crafting betrifft. Dafür gibt es aber eine größere Kampfkomponente und die spielt vor allen Dingen im Multiplayer eine größere Rolle. Also Leveln und Looten wäre eigentlich der perfekte Untertitel gewesen.
Wenn es Loot geben würde.
Ja. Aber so hat sich das für mich angefühlt. Also es geht sehr, sehr stark darum, seine Figur weiterzuentwickeln, sich weiter aufzurüsten und viel zu machen und eine Welt nach der nächsten zu besuchen. Und aber es ist durchaus halt insgesamt dieses große Sandbox-Genre. Also da gibt's ja jetzt mittlerweile auch ein paar. Lego Worlds haben wir beide ja zusammen besprochen. Mhm. Es schlägt durchaus auch in so eine ähnliche Kerbe. Und jetzt ist Birthdays The Beginning noch rausgekommen. Das ist ein japanisches Spiel von dem Harvest Moon-Macher, das sich um Dinosaurier und sowas dreht. Und natürlich gab es vorher noch das Dragon Quest Builders. Das geht genau, auch in diese Richtung. Genau, das geht auch
in die Richtung. Und Trove habe ich selber jetzt nicht gespielt, aber wurde auch eben.
Genau, Trove. Und dann gibt's ja noch so andere Sachen wie Patterns zum Beispiel oder auch so Sachen im Weltraum. Dann gab es Astroneers oder so hieß das. Ja, genau. No Man's Sky gehört sicherlich auch schon so leicht in diese Richtung. Also es ist ein bisschen fließend, aber man kann dieses
Also wie du schon gesagt hast, Portal Knights und Diablo, es ist halt ein Action-RPG, hat so ein bisschen auch so die Optik von Zelda. Also man kämpft dann gegen so bunte Feinde in Graslandschaften und da kommen so giftige Blobs auf dich zu und man lockt sich ein, wie man das aus einem guten Zelda-Spiel kennt. Ja? Du markierst so den Feind und dann tänzelst du so um den Feind rum, wählst deine Waffe aus und dann ist es einfach ein sehr simples, sehr schönes, unterhaltsames Action-RPG. Ich habe es immer so gesagt, Rollenspiel-Light, weil es gibt jetzt keine Schlagkombinationen, die Waffen fühlen sich alle ungefähr gleich an. Also du kannst einen Schlag ausführen und du kannst eine Ausweichrolle vollführen und das war's. Und wenn du halt Zauberer oder Bogenschütze bist, dann hast du halt eine Fernkampfattacke. Aber das war's eigentlich auch. Also du hast dann zwar auch sowas wie einen Talentbaum, der so ein bisschen an Diablo erinnert, das sind aber alles passive Skills. Also dann kriegst du irgendwie alle 5 Stufen, kriegst du dann so eine Auswahl, dann kannst du halt eine Spezialisierung auf Äxte oder auf Schwerter machen. Die spielen sich aber nicht unterschiedlich. Dann kriegst du halt 5% mehr Schaden, wenn du ein Schwert benutzt. Oder dann Stufe 10, so ja, ich habe einen neuen Skill freigeschaltet. Und dann liest du so, was die können und keiner ist irgendwie groß reizvoll oder verändert irgendwas an der Spielmechanik. Also da steht dann halt, du bekommst 5% mehr Rüstungsbonus, wenn mehr als ein Feind um dich herum ist. So, ja, super. Also der Kampf ist eigentlich der Schwerpunkt in diesem Spiel, abseits von dem so ein bisschen Bauen und irgendwie Sachen entdecken und erkunden. Aber er bietet halt unglaublich wenig Reiz. Und das hat mich so auf Dauer dann eigentlich auch gelangweilt, weil eigentlich hat es mir total Spaß gemacht, durch diese Welt zu rennen, ein bisschen zu kämpfen, ein bisschen irgendwie neue Sachen zu entdecken, Portale zu reparieren, auf die nächste Welt zu reisen, weil das einfach sehr süß, sehr hübsch und sehr entspannend gemacht ist, diese ganze Welt, gell?
Also ich finde, das ist auch so einer der besten Aspekte eigentlich an Portal Knights. Ich finde, wie das Spiel aussieht und wie sich das so Ganze gibt, ist echt total süß. Wirklich ja, sehr, sehr super
knuffig.
Ja. Super, also knuffig auch und auch für Jüngere geeignet. Das ist ein sehr, sehr jugendfreundlicher Stil auch wenn es da, auch wenn da viel ausgeteilt wird. Also man löst da sehr viele Probleme schon mit Gewalt. Das sollte man vielleicht vorher als erster Teil wissen. Aber ja, davon ab. Ist
Comic-Gewalt.
Also klar ist Comic-Gewalt, aber trotzdem haust du da mit deinem Schwert die ganze Zeit da irgendwie drauf und musst Drachen besiegen oder so. Aber ich finde
das, dieser Zelda-Vergleich, der passt ja schon ganz gut. Also stellt euch die nicht die Amiibos, wie hießen die, die auf der Xbox, diese Rare-Avatare. So eine Mischung aus den Wii, wie heißen die, die Wii-Kreaturen, wie heißen die nochmal? Nicht die Amiibos, sondern die Avatare, die man sich auf dem...
Ja, heißen nicht einfach Mii mit zwei
I's. Mies, danke, ja. Die M-I-I's. Die Mies, stellt euch die Mies vor mit so einem bisschen Zelda-Optik in einer knuffigen, klobigen Welt mit sehr bunten, sehr übersättigten Farben. Dann ist man, glaube ich, sehr nah dran.
Knuffig, klobig.
Ja, ist doch so.
Ja, nee, sag ich, das ist ja nicht falsch. Ich meine ja nur. Aber interessant, ja, so ungefähr passt das. Und ich finde, für ein Sandbox-Spiel, also Sandbox-Spiele haben ja oft das Problem, dass diese Algorithmen ja irgendwie grafisch gut aussehen müssen, die hinter dieser zufallsgenerierten Welt stecken. Und das funktioniert manchmal sehr gut, manchmal nicht so gut. Und in diesem Spiel funktioniert es super, super gut. Es sieht hammergeil aus. Also ich finde,
die Welten, die generiert werden, die sind ja alle zufällig generiert, wie du gesagt hast. Das macht auch Spaß, in denen rumzulaufen.
Ja.
Das einzige Manko ist, also es gibt so verschiedene Klimazonen. Dann läufst du durch den Dschungel und dann läufst du irgendwie auf Eisberge und guckst da von oben auf deine Welt runter und denkst dir, geil, das sieht ja richtig toll aus. Und dann gibt's irgendwelche Unterwasserwelten und so weiter. Das Problem ist nur, da gibt's einfach irgendwie nicht wirklich was zu entdecken. Irgendwie hat man so das Gefühl, der Algorithmus funktioniert, aber da ist ja eigentlich gar nichts. Es gibt dann zwar ein paar Dungeons, in jeder Welt gibt's irgendwie so 2, 3 zufällig generierte Dungeons. Das sind aber immer die gleichen Versatzstücke und da es kein Loot-System kommt, da müssen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ist da auch der Anreiz irgendwie nicht da, groß diese Dungeons zu erkunden. Also so diese Loot-Spirale, die Diablo eigentlich ausmacht, dass du immer weiter, immer voranschreiten willst, die ist hier nach 4, 5 Stunden geht die flöten, weil dann hast du alle Teilsets quasi, also alle Design-Sets gesehen. Dann hast du die Dschungelwelt gesehen, die Eiswelt, die Dingswelt, die So-und-So-Welt und die Giftmonster. Und dann bist du einmal durch und dann wiederholt sich's halt einfach extrem. Und dann bringt dir diese zufällige Generierung meiner Meinung nach gar nichts mehr. Weil da gibt's ja nichts mehr zu entdecken. Also dann artet das Spiel irgendwann in Arbeit aus, weil du musst immer weitergehen, um halt diese Portale zu reparieren, weil du die Materialien dafür brauchst. Und dann gibt's irgendwann so eine Never-Ending Story, ohne dass da was Neues, Großes, Spannendes passiert.
Ja, das ist ein bisschen schade. Also ich habe immer so gehofft, dass es dann irgendwie so Dungeons oder so etwas gibt, die sich da unten verteilen. Und es gibt dann immer wieder die Situation, wo du dann so einen Schacht runterspringen kannst und da unten sind dann irgendwie so 2, 3 Räume, aber es ist nicht groß genug. Also die Welten sind
spannend genug.
Ja, genau. Also die Welten sind nicht groß genug, als dass es sich irgendwie reizt. Und das ist ein bisschen schade, weil potenziell wäre das da. Also was ich geil gefunden hätte, wenn klar diese ganze Welt drumherum irgendwie zufallsgenerierter Schmu ist, den sich der Computer irgendwie ausdenkt. Aber dann sind da aber so feste Bestandteile wie ein Dungeon oder so drin und du musst dich da erstmal so reingraben und sowas alles. Und
das geht ja auch, was Zelda halt ausmacht dann eben.
Genau. Ja, und das geht ja auch zum Beispiel auch für die Villager, die da rumstehen oder für die Leute, die man ansprechen kann. Das ist etwas, was Dragon Quest Builders wirklich extrem gut macht, ist, dass du dich halt auch um Leute kümmern musst irgendwie. Und das ist bei Portal Knights auch nicht so richtig gut ausgearbeitet. Also
es ist aber noch leicht untertrieben. Das ist einfach überhaupt nicht vorhanden.
Ja, ja.
Es ist einfach nichts da. Es gibt in der die ganze Story sind 2 Textseiten, die dir im Intro gezeigt werden.
Ja.
Die einfach nur erklären, die Welt ist zerstückelt, böse Mächte, reparier die Portale. Und dann passiert wirklich nichts mehr in diesem Spiel, was Story ist. Da steht mal ein Jäger rum, der sagt, hey, hallo. Und dann gehst du wieder. Da ist nicht mal irgendwie, da passiert nicht mal was. Und dann triffst du den nächsten Charakter und der sagt dir, hey, ich bräuchte einen Bogen, magst du mir den bringen? Und dann gehst du in dein Crafting-Menü, baust einen Bogen, gibst ihm den fertig. Dann kriegst du 2 Erfahrungspunkte. Also, das war's. Da gibt's keine Städte, da gibt's keine Charaktere, die Geschichten erzählen. Ab und zu triffst du dann mal einen Shop wo dann irgendwie drei Katzen verkauft werden, weißt du so. Also, das ist so rudimentär in diesem Spiel. Und dafür, dass es eben ein Genre-Mix sein soll, fragt man sich, warum sind diese Elemente überhaupt drin, wenn sie gar keinerlei Nutzen haben? Also für mich fühlt sich das unfertig an. Während einer Early Access Phase kann ich sagen, okay, da passiert wohl noch was. Als ich die da in Frankfurt besucht habe, hieß es dann auch, ja, wir haben jetzt einen Story-Autor engagiert, der schreibt dann da die Geschichte dazu. Und dann bin ich davon ausgegangen, dass halt dann zum fertigen Release in diesem Spiel irgendwie eine Story ist, wo die Charaktere dir eben Aufträge geben oder wo du eine Verbindung zwischen diesen Inselwelten bekommst, die dir vielleicht auch irgendwas über die Welt erklären. Aber das ist einfach nicht vorhanden. Du erkennst aber immer diese programmierten Teile, die drin sind, die da mal was haben könnten. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war das Spiel jetzt auch in dieser Release-Version immer noch Early Access. Es lief zwar stabil und nicht mehr so buggy wie vorher, aber von den Spielinhalten fehlt da noch ordentlich was.
Hast du jetzt gerade echt gesagt, dass die einen Autor engagiert haben?
Nein, sie haben gesagt, sie wollen einen engagieren, haben sie mir bei der Preview gesagt, dass da noch eine Story für geschrieben werden soll. Und dass sie den schon engagiert hätten oder einen Story-Autor beauftragen wollen, der die Welt ausschmückt. Und da ist aber nichts von zu sehen.
Nö, nicht wirklich, gar nicht. Überhaupt nicht.
Ja. Das heißt eben nicht, ob der beauftragt wurde oder ob das inzwischen wieder gecancelt wurde. Keine Ahnung.
Weil das ist ja auch die größte, also für mich eine der größten Schwächen eigentlich an diesem Spiel. Das fand ich bei Dragon Quest Builders halt geil. Dass dieses Spiel, Dragon Quest Builders, das muss man dazu auch sagen, ist auf Singleplayer ausgelegt. Also da gibt es zwar auch einen Multiplayer-Modus, aber der ist völlig isoliert von der Kampagne und so. Und da war wirklich die Prämisse der Entwickler, ein Spiel zu entwickeln, das ihnen dieses Minecraft-Konzept selber schmackhaft macht. Und da war wirklich vom Vorteil, ich hatte ja ein Gespräch mit denen, das könnt ihr nachhören hier auf Insert Moin, da hatten die gesagt, als wir den Auftrag dann von Square Enix bekommen haben, sind mit der Idee zu uns gekommen, da hatten wir ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung von Sandbox-Spielen. Und wir haben von uns aus überlegt, was würden wir denn spannend finden, damit wir anfangen könnten, damit es jemanden wie uns interessieren würde, dann doch was zu bauen und doch was zu craften. Und deswegen ist das Spiel so wie es ist. Also man hat viel Geschichte drumherum. Nicht so viel, dass du da jetzt keinen Bock hast, da 1000 Textsande zu klicken, aber genug Anreiz und auch Motivation, zum Beispiel ein Haus zu bauen, weil dieses Haus auch konkret von irgendeiner Figur zum Beispiel gebraucht wird. Mhm. Also wenn du hier zum Beispiel bei Portal jetzt einfach irgendwas baust, dann ist es ja, das ist ja kein Nutzen. Also das machst du ja nur für dich. So, und bei Minecraft kann man dann sich selber Aufgaben dann irgendwie stellen und sagen, okay, ich will jetzt irgendwas gegen die Creeper haben und ich möchte irgendwie nachts einen Schutz haben oder so. Aber bei Portal Knights hast du genau diese Mechanik halt effektiv nicht. Und zwar gibt es dann so Situationen, dass nachts dann besondere Gegner kommen, irgendwie so Elementarritter, die so Blitze verschießen oder sowas oder irgendwie Feuerflammenzeug haben und so, also die gefährlicher sind und sowas. Aber
die greifen dich nicht an.
Aber die greifen dich nicht an und genau, und die sind nicht wie die Creeper sprengen dir auch wirklich dann dein Haus in die Luft oder sowas irgendwie. Also die Bedrohung habe ich jedenfalls nicht gesehen. Ich weiß nicht.
Nee, die gibt's auch nicht.
Die gibt's auch nicht, ne?
Vor allem gibt's auch Inseln, wo die sehr friedlich sind. Also es gibt dann auch so eine Spezialinsel zum Beispiel, die man als Pre-Order-Bonus hat, da ist gar kein Monster. Und deine Heimatinsel, bei der du anfängst, wenn du da einmal aufräumst, mehr oder weniger, und über die Insel gehst und irgendwie die drei Schmetterlinge tötest, die da rumfliegen, dann ist da auch keinerlei Gefahr mehr. Das ist für Leute, die nur gerne bauen wollen, ist es sicherlich ein Vorteil, dass es nicht so einen Survival-Modus gibt wie bei den Creepern. Aber dadurch, wie du schon gesagt hast, gibt's null Notwendigkeit, was zu bauen. Die einzige Notwendigkeit im Spiel, die entsteht durch die Mechanik, ist, Sachen abzubauen. Und da kommen wir zur Loot-Spirale, weil du musst in diesem Spiel craften. Wenn du Gegner besiegst, findest du höchstens Rezepte. Du findest auch ein paar Münzen, die in diesem Spiel auch keinerlei Verwendung haben, außer du kaufst dir irgendwie eine lila Katze, die auch keinerlei spielerische Verwendung hat. Aber du findest zum Beispiel Münzen, damit kannst du aber nichts machen. Und du findest Rohstoffe. In erster Linie musst du aber einfach durch Spitzhacke oder eben auch so Spezialbohrer, die du dir irgendwie craften kannst, Materialien abbauen. Mal ein konkretes Beispiel, du möchtest ein besseres Schwert oder eine bessere Rüstung, die wirst du nicht im Kampf finden wie bei sonstigen Action-Rollenspielen, also ein Skelette lassen hier kein Schwert fallen, auch wenn sie eins in der Hand haben, sondern du musst dann hingehen und eine Inselwelt suchen, auf der es Kohle gibt, dann baust du dir ein paar Tonnen Kohle ab, hast ein begrenztes Inventar, musst dann immer rechtzeitig wieder zurückgehen, um die Kohle abzuladen, dann suchst du dir eine Insel mit Eisenvorkommen, das ist dann meistens glücklicherweise zum Glück auf der gleichen Insel. Und man sieht ja auch zum Glück auf der Map, welche Karte hat welche Rohstoffe. Also das ist ganz komfortabel. Dann chattest du dahin, Wenn du das noch nicht hast, diese Rohstoffvorkommnisse, dann musst du eben die Portale reparieren durch so Portalsplitter, um an diese Rohstoffe zu kommen. Und dann trägst du alles nach Hause und hast dort eine Werkbank, einen Amboss und einen Schmelzofen und verwandelst dann eben Eisenerz zusammen mit Kohle in so Metallbarren, also Bronze oder Silber oder was oder Gold oder Eisen, was auch immer. Und aus denen kannst du dann Rüstungen schmieden und Schwerter. Und besser werden die Sachen nur, wenn du eben bessere Rezepte findest. Das erreicht man einerseits eben dadurch, dass man in der Welt durch Kämpfe oder in Schatztruhen irgendwelche Rezepte findet. Ist also nicht wie bei Minecraft oder so, dass man, wenn man die Zutaten hat, auch alles bauen kann, sondern du musst es erst freischalten über diese Rezept lesen oder du upgradest dein Werkzeug. Also wenn du zum Beispiel den Amboss jetzt von der zweiten auf die dritte Stufe upgradest, dann hat er einfach mehr Rezepte schon intern und dann kannst du halt auch irgendwie eine Gladiatorenrüstung oder sowas bauen. Und das motiviert durchaus, dass du halt sagst, okay, ich möchte besser werden, ich möchte bessere Level und die stärkeren Feinde besiegen, also gehe ich jetzt los und baue in der Welt irgendwie Kohle ab. Das hat's dann schon bei mir bewirkt, aber dass ich Dinge bauen muss, wie du schon gesagt hast, da gibt's keine Notwendigkeit dafür.
Das ist doof. Also wozu brauche ich das dann alles irgendwie? Also ich habe irgendwie mal spaßeshalber angefangen, dann eine Welt als Heimat zu deklarieren. Du kannst ja so Karten dann als Heimat setzen und dann hat irgendwie dann da so wirklich meine Hütte gebaut mit Feuerplatz und hast nicht drumherum. Aber irgendwie habe ich dann so ab der Hälfte dann aufgehört, dieses Baus dann weiterzubauen, weil ich dann einfach bemerkt habe, das bringt eigentlich überhaupt gar nicht. Das bringt einfach nicht so. Und das ist, das ganze Spiel ist, was das betrifft, diese Crafting-Sachen irgendwie, das wird halt, das liegt brach, das ist so ungenutzt. Also es hat einfach nicht so wirklich großen Effekt. Man muss zum Beispiel, auch hier wieder dieses vielbemühte Beispiel, ne? Wir müssen wirklich mal einen eigenen Cast zum Spiel bringen, aber das vielbemühte Beispiel auch wieder des Dragon Quest Builders, da gibt's zum Beispiel so große Bosse, da musst du zum Beispiel so Hindernisse bauen. Damit die, also du musst Sachen craften und so Mauern bauen, damit du die abwehren kannst. Da gibt's dann eine Kreatur, die zum Beispiel irgendwie so, weiß nicht, Feuer spuckt oder sowas. Und du musst dann halt irgendwie was aus dem Boden ziehen, hochziehen, damit du irgendwie dafür sorgst, dass die Stadt nicht abbrennt. Und das hat irgendwie einen Sinn. Das ist irgendwie sinnvoll, dass man, du baust ja jetzt nicht einfach nur irgendwas, sondern du baust etwas Sinnvolles und trotzdem musst du ja irgendwie an die Materialien rankommen. Diese ganzen Crafting-Mechaniken machen dann alle dann Sinn. Und das fehlt bei Portal Knights komplett. Also du, die ganzen Tools, die da sind, das Traurige ist ja, die ganzen Tools, die da sind, die funktionieren ja. Das ist alles total gut gemacht. Das Menü ist super, es steuert sich auf Konsole sogar ziemlich gut.
Ja, kann man gut mit Gamepad spielen.
Ja. Also es ist komisch, also ich habe ja bei Prey schon noch so ein bisschen gemeckert im Discord, dass es sehr schwierig ist, das auf Pad zu spielen, weil das ja wirklich diese verfranzten Menüs sind. Portal Knights kriegt das total gut hin, obwohl es eigentlich überhaupt gar nicht funktionieren dürfte mit den Menüs. Aber es klappt wunderbar. Ist alles super lesbar. Das ist sehr, sehr zugänglich. Das Ganze hat ist super. Es ist toll.
Schön also, groß. Ich habe es ja auch am PC jetzt mit Gamepad am Fernseher gespielt. Ist alles schöne große Icons, sodass man eben jetzt auch nicht so ein PC-Feeling hat. Aber du kannst es auch mit Maus und Tastatur also, super spielen, weil du dann eben mit der Maus die Zutaten hast und du kannst irgendwie in den First-Person-Modus schalten, um dann irgendwie eine bessere Übersicht zu haben beim Bauen. Also das ist alles gut vorhanden.
Die Basics
aber es wirkt alles wie ein Grundgerüst für ein noch nicht existierendes Spiel. Also die Grundlagen sind alle da, um da ein spannendes Spiel draus zu machen. Aber das fehlt noch das eigentliche Spiel.
Ich finde, das ist alles gut eigentlich, was bis auf das fehlende Spiel. also die Grafik ist fantastisch, haben wir gerade schon gesagt. Ich finde auch gerade so ein Licht- und Nachtwechsel sehen super gut aus. Es ist sehr, sehr dicht.
Auch so ein bisschen kitschig Disney-artig, aber es passt irgendwie auch gut zum Spiel.
Passt total gut, ist total süß. Ist auch immer so ein bisschen mit Blockflöte drin und so. Das passt aber wirklich total super. Das meine ich ganz ironiefrei. Es ist total schön gemacht. Die Animationen sind total gut. Das Kämpfen ist zwar simpel, aber es fühlt sich vom Treffer-Feedback eigentlich schon ganz gut an. Und
der Koop-Modus ist auch klasse.
Der Koop-Modus ist der Hammer.
Du kannst es gut alleine spielen, das macht auch Spaß.
Ja.
Aber du kannst dann eben zu zweit, zu dritt und zu viert und im LAN sogar. Welches Spiel hat denn noch einen LAN-Modus?
LAN und Splitscreen.
Ja, und Splitscreen. Also großartig.
Das ist alles total geil. Und ich finde, das ist so diese kleine Gruppe, denen ich Portal Knights empfehlen würde. Wirklich diese, also ich für Einzelspieler.
Leute mit dem Heimladen, oder was?
Nein, Leute, die Freunde haben, mit denen sie spielen können. Also das ist so, aber hier auch noch sehr viel mehr als bei Lego Worlds. Also Lego Worlds hatten wir ja gesagt, so, ja, vielleicht, wenn man Splitscreen spielen will, so. Hier Portal Knights ganz bestimmt, wenn man Splitscreen spielen will. Weil das ist so noch der größte Reiz für mich gewesen.
Ja, ganz bisschen eng. Also das Spiel wird dadurch übersichtlicher. Es geht zwar gut im Splitscreen, aber es macht nicht so richtig Spaß, weil es schon arg eng ist. Also man muss sich schon irgendwie näher ransetzen, hatte ich so das Gefühl, weißt du, weil die Menüs werden dann schon echt fummelig klein.
Echt?
Aber hängt vom Fernseher natürlich ab.
Ja, dann brauchst du einen größeren Fernseher. Ja, jedenfalls, Alter, das ist so eine Empfehlung. Und auch natürlich im Multiplayer zu viert. Ich finde, das macht Spaß. Ich finde, das ist so dieses Diablo-Feeling. So.
Ja, Diablo aber auch nicht lange.
Also. Ja, aber ich finde schon, dass man das empfehlen kann. Aber allein hat es mir dann jetzt nicht so viel Freude bereitet. Da musste ich mir dann wirklich schon ein Multiplayer-Spiel aufmachen und da Kämpfe machen. Ich finde, die Kämpfe sind halt nicht komplex genug, als dass es sich jetzt stundenlang hält. Nee, aber sind wir ehrlich, das ist bei Destiny auch nicht. Also ich glaube, das ist jetzt kein großes
Unterschied. Nee, also ganz ehrlich, als Gag verstehe ich das, aber das ist kein Vergleich.
War ein Witz. Ja, obwohl, eigentlich...
Bevor man die Leute mal ein bisschen ärgern. Gleich wieder loslegt und Attila losgeht.
Ja, ja,
Was ich noch kurz sagen wollte, mal wieder ein bisschen Ruhe hier reinbringen.
Ja.
Bosse, du hast gerade angesprochen, anderes Spiel. Bosse kombinieren irgendwie Besonderheiten des Spiels mit den Bossen. Es gibt hier auch Bosse. Das ist wirklich auch eins der kleinen Highlights. Alle 10 Inselwelten, immer wenn du 10 Portale repariert hast, kommt ein Boss. Das ist eigentlich ganz geil, weil die sind richtig groß, die sind bildschirmfüllend, so richtig schöne große Zelda-Bosse. Da kommt eine riesige, giftige Made und greift dich an, die ist irgendwie 8-mal so groß wie du. Und dann musst du erstmal rausfinden, wo ist die Schwachstelle, dann haust du da drauf, dann kippt der Boss um und dann machst du richtig Schaden. Und dann stellt man, fest, das ist halt so ein 0815 Boss-Mechanik, die habe ich schon 100.000 Mal gesehen. Und nach 2 Minuten ist dieser Bosskampf vorbei. So. Hm. Und dann wartest du wieder 10 Level. Und wir reden davon mehreren Stunden. Also so Portale zu reparieren, das dauert. Du musst auf dieser Welt erstmal das Portal finden, dann musst du diese Splitter zusammensuchen, dann brauchst du immer 4 Splitter für einen Stein, dann brauchst du 9 Steine, dann hast du irgendwie nur ein Portal, was zur Seite weggeht auf eine Inselwelt und nicht irgendwie näher dich zum Boss bringt und so weiter. Und in den späteren Leveln musst du richtig viele Splitter finden erstmal, um überhaupt einen so einen Stein. Also es wird immer schwieriger nach hinten raus. Es gibt dann verschiedenfarbige Portale. Und es gibt im ganzen Spiel nur 3 Bosse. Und die sind eigentlich so ein kleines Highlight, aber sie sind A, viel zu einfach, B, absolute Standardkost und machen halt, wie du schon jetzt angedeutet hast, machen auch nichts aus dieser Welt. Also diese Bosse sind einfach separate Spielelemente, die man so schon mal irgendwo gesehen hat, die einfach in dieses Spiel gepflanscht wurden, die überhaupt nicht in diesen ganzen Kontext eingebettet sind. Ja, also sie entstehen nicht irgendwie durch die Weltenerzählung oder sie finden nicht in der gleichen Welt statt. Es sind separate kleine Inseln, die halt so lange auf dich warten. Also es ist auch kein Überraschungsmoment, dass jetzt auf einmal aus dem Boden irgendwie so eine riesige Kreatur bricht oder irgendwas. Und wie du schon gesagt hast, mit diesen Baugeschichten wird da halt auch nichts gemacht. Und du findest ja nicht mal Loot. Ich habe bei dem Boss dann irgendwie 2 Rezepte gefunden, die überhaupt nichts mit dem Boss zu tun hatten, um mir irgendwie einen goldenen Thron zu bauen für meine Heimwelt. Also und dann denke ich mir auch so, schade, einfach nur schade, im wahrsten Sinne des Wortes, dass diese ganzen Elemente sich nicht besser miteinander verbinden.
Ja, das ist super schade. Ja, und das ist so ein bisschen das Problem mit Portal Knights, ne? Also geile Grundlage ist alles cool eigentlich, aber der ist irgendwie nichts, da gibt's halt kein so richtig gutes Ziel hinter. Das ist so ein ähnliches Problem, das wir auch damals schon bei Lego hatten, ne? Das ist, finde ich, fühlt sich da ähnlich an. Ich würde, wenn man hier nicht jetzt die Wahl zwischen beiden hatte, Portal Knights trotzdem dicke empfehlen, weil es in allen Belangen eigentlich auch, also spieltechnisch und Steuerung und so, 1000-mal besser funktioniert als das Lego Worlds hieß das, ne?
Ja.
Und so. Und ich finde, dass wenn man sich für Sandbox interessiert, dann kann man trotzdem mal, es gibt ja eine Demo, da kann man mal reingucken und gucken, ob das was für einen ist. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ach Schmu, ich brauche da jetzt nicht so das Ziel, ich mache mir das einfach selber. Und wenn ich jetzt Lust habe, mein eigenes Haus zu bauen, dann ist das jetzt mein Ziel. Und viele
das
Leute.
20 Euro auf Steam, das ja,
eben, also ja, ausprobieren. Ein
Freund von irgendwie. Das ist, es ist trotzdem Geld und es geht mir eher um die Zeit. Also in diesem Spiel kann man hunderte von Stunden stecken, wenn man möchte. Das ist nicht die Frage. Hm. Wenn man sich selber Ziele setzt, wenn man Spaß am Koop hat, gerne auch solche Sachen baut und einfach gerne so, ich brauche keinen großen Anspruch, ich mache ein bisschen Kämpfe, ich mache ein bisschen Ressourcen und dann baue ich mir was Schönes, weil es gibt auch keinen dedizierten Baumodus. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Hm. Diesen typischen Kreativmodus, den Minecraft ja zum Beispiel auch hat, dass man einfach sagt, ich möchte jetzt einfach was Geiles bauen, gib mir alle Ressourcen, dann schwebe ich irgendwie durch die Welt und baue mir was Geiles. Das gibt's hier nicht. Ich hatte eigentlich auch erwartet, dass das vielleicht irgendwann nachgereicht wird, aber es ist jetzt auch noch nicht angekündigt. Du musst dir wirklich alle Ressourcen in der Welt zusammensammeln. Also das ist schon Arbeit, dann zu sagen, ich möchte jetzt da irgendwie ein fliegendes Nashorn aus der Insel machen oder so, ja. Oder mir irgendwie die Enterprise nachbauen. Da musst du schon ganz schön viel abarbeiten. Und man kann es nur wirklich mit Freunden aus der Freundesliste spielen. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Du musst schon befreundet sein, um jemanden einzuladen. Es gibt also kein Matchmaking oder du kannst auch nicht fremde Welten einfach so besuchen oder dir mal auf irgendeinen Server vorbeischauen, was die anderen so gemacht haben und da irgendwie Zeug kaputt machen oder mithelfen beim Bauen. Das ist alles, wie gesagt, sehr rudimentär noch in diesem Spiel.
Funktioniert dafür aber gut. Also das, da gab es jetzt keine technischen Schwierigkeiten mit Lags oder sowas irgendwie. Also das ist technisch alles sehr, sehr sauber gemacht.
Aber ja, auch erst jetzt. Also das ist aber ja auch
nur ja fair. Gut, aber das ist ja jetzt auch
besser gespielt, da ist es aber auch akzeptabel. Also das hat man echt deutlich gemerkt. Der letzte Patch hat das Spiel deutlich stabiler gemacht. Ich hatte davor immer wieder mal irgendwelche Abbrüche oder dass der Sound weg war oder so, aber
das ja, aber ist jetzt gut. Sehr aber das ist jetzt die Release-Version sozusagen und genau. Das muss man sagen. Ja, ist ein bisschen schwierig. Also ich kann es jetzt nur wirklich diesen ganz kleinen, winzigen Sandbox-Fanatikern empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Wir sind jetzt nicht so die größten Sandbox-Experten, dass wir jetzt sagen können, was nach 200 Stunden Spiel passiert. Das wissen wir nicht. Wir können das jetzt ja, nicht
da
so.
Da ist nichts mehr. Also Spielinhalte habe ich alle gesehen. Das ist nicht das Thema. Also,
ja, aber es kann ja sein, dass da auch noch was reingepatcht wird oder so. Ja, oder
das, dann wissen
das, das wissen wir halt einfach nicht. Es ist aber auch so, also ich kann das auch schwer abschätzen, weil ich habe jetzt Portal Knights so ungefähr 6-10 Stunden gespielt. Das ist für ein Sandbox-Spiel wahrscheinlich dann auch einfach zu wenig. Aber ich bin aber auch nicht der Spielertyp dafür. Also ich hatte jetzt zum Beispiel bei anderen Spielen, gut, stimmt gar nicht. Also Lego Worlds habe ich zum Beispiel sehr viel länger gespielt und da habe ich viel weniger das Gefühl von Progression gehabt. Hm. Das muss man Portal Knights schon zugute halten. Also man kann es halt auch richtig schön verscheißern und wie bei Lego Worlds machen, weil das ist die Zeitverschwendung vor dem Herrn. Das ist richtig scheiße. Und da ist Portal Knights dann, da passiert schon ein bisschen mehr. Aber ich hatte jetzt, im Gegensatz zu den Dragon Quest, hatte ich dann irgendwie nicht das Gefühl, da auch was so richtig groß erreicht zu haben. Also bei Dragon Quest hatte ich das meiste Progressionsgefühl. Hm. Aber da eher das Gefühl von Kampagne hat. Und
bei Minecraft noch ein Portal.
Ja, und bei Minecraft habe ich es, wollte ich aber auch sagen, fairerweise, bei Minecraft habe ich es auch nicht. Also ich bin nicht der Spieltyp dafür. Also ich sitze davor und denke, das ist ja geil, was Leute damit machen und was damit theoretisch alles möglich ist. Aber ich interessiere es eigentlich nicht so. Und deswegen jetzt so tendenziell holt mich Portal Knights dann schon ein bisschen mehr ab wegen den ganzen Kämpfen und so. Aber dann ist halt auch ein bisschen schade, dass man dann nach 3-4 Stunden eigentlich dann alles Wesentliche erstmal gesehen hat.
Ja.
Schade und? Eigentlich so. Ja, gut. Also
haben wir aber, glaube ich, genügend jetzt eingeordnet für die Joker unter uns. Gibt's für PC, PS4 und Xbox One. Auf der Konsole kostet es ein paar Euro mehr, glaube ich, als auf Steam. Aber eine Demo gibt's auf allen drei Systemen. Von daher kann man da auf jeden Fall mal reingucken. Und zum Abschluss dieser Folge möchte euch der Micha noch was zu unserem nächsten Stretch Goal sagen auf Patreon.
Was, echt? Jetzt werde ich Völligkeit.
Schleister hat gesagt, du sollst mal was zum nächsten Stretch Goal sagen, damit unsere werte Hörerschaft auch weiß, auch für was es sich lohnt, bei Patreon zu joinen.
Boah, das erwischt mich jetzt kalt, aber das mache ich natürlich die gern.
Die Hidden Gems natürlich.
Ja. Die Hidden Gems natürlich, ja genau. Also wir sind jetzt gerade bei Patreon bei 3075 oder 676, da ist einer draufgekommen, seit ich das jetzt mal geguckt habe. und die, wir haben das nächste Patreon-Ziel, das ist $3,500 und das sind die Hidden Gems. Und die Hidden Gems sind, Spiele, die vielleicht in der zur Zeitpunkt ihres Releases oder über die Jahre hinweg einfach vergessen wurden.
Wie zum Beispiel das Anno für die Wii.
Genau, wie zum Beispiel das Anno für die Wii. Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, also das wäre so eine Videoreihe, stimmt gar nicht Videoreihe, sondern eine Audioreihe über solche Spiele. Also man könnte sich da so einen Fokus setzen, das habe ich jedenfalls so angedacht, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, wir gucken uns jetzt mal hier die interessanten Wii-Titel an aus der alten Generation und suche da die Perlen raus, die es da gegeben hat. Das Anno ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil also die Wii ist so, gilt unter Sammlern als die Hidden Gem-Konsole, weil viele halt einfach gedacht haben, dass das Ding, und es stimmt ja auch, also es besteht ja zu ein Drittel nur aus Shovelware, aus Scheiße, die da irgendwelche Leute drauf geschaufelt haben und die, um schnell Geld zu machen. Aber da sind halt auch die ganzen anderen Spiele von diesem schlechten Ruf so mitgerissen worden und nie beachtet worden. Es sind total interessante Titel da vorhanden, über die wird man zum Beispiel in dieser Hidden Gems Folge sprechen kann. Aber man kann auch jüngere Generationen nehmen, also zum Beispiel jetzt Xbox 360, da gab es jetzt kürzlich einen Sale über zu abwärtskompatiblen Spielen, die auf der Xbox One auch laufen. Und da habe ich dann diese Liste durchgeguckt und gedacht, boah, das sind so viele Titel dabei. Die hat kein Mensch gespielt, weil die, keine Ahnung, irgendwie ganz obskur irgendwie im Store gelandet sind und dann hat die einfach jeder vergessen oder es gab einfach zu dem Zeitpunkt einfach ganz viele andere Spiele, die dann die Presse besprochen hat und dann war dann einfach keine Zeit und keine Ressourcen dafür. Und jetzt ist mir dann durch dieses Durchscrollen dieser Liste, und die war relativ lang, ich glaube, das waren 200 Titel oder so, sind mir einige Spiele aufgefallen, über die man heute einfach nicht mehr redet, aber die trotzdem total gut sind. Und gerade wenn man sowieso schon eine aktuelle Konsole hat, deswegen komme ich jetzt auf die Xbox One, kann man die alten Titel ja trotzdem spielen. Und
mit Emulatoren ist es ja auch kein Thema mehr. Also wir hatten auch schon einige Hidden Gems Folgen. Das heißt, wer sagt, oh, das klingt spannend, der geht mal auf insertmoin.de und klickt dort auf den Tag oder gibt mal Hidden Gems ein. Mhm. Da gibt es schon eine ganze Menge Folgen. Wir haben jetzt aber im Zuge der Patreon-Geschichte gesagt, rückblickend, die Folgen waren so viel Arbeit, weil Micha da wirklich ein, zwei Wochen intensiv dann sich auch um diese Spiele eben kümmern muss und dann mehr oder weniger aus dem aktuellen Tagesbetrieb rausfällt. Also ja. Du kannst nicht irgendwie 8 Spiele für einen Podcast für eine Hidden Game Folge vorbereiten unter der Woche und nebenher noch Podcasts über Prey und Portal Knights machen.
Das funktioniert nicht. Nee, das geht nicht, genau.
Und deswegen eben das Patreon Stretch Goal, dass wir eben auch das Budget und die Zeit haben, dann eben diese Titel auch nachzukaufen. Viele müsste man dann eben auch noch besorgen, wenn es dann irgendwelche Perlen sind, die nicht in Michas Archiv stehen, was selten ist, aber es kommt vor.
Ja.
Und dann eben auch die Zeit, damit unsere Arbeit auch anständig bezahlt ist.
Ein Anreiz wollte ich da noch geben. Und zwar, also die Hidden Gems Folgen, also es ist klar, dass sie sich an manche Leute richten, die natürlich Interesse daran haben, diese alten Titel zu spielen. Und die sagen so, egal, ich habe hier noch eine Wii, ich will gerne mal was spielen, weil es nicht gab. Diese Folgen sind aber auch deshalb interessant, weil man dadurch auch auf Spielmechaniken oder auf Titel aufmerksam machen kann, die einfach Sachen ausprobieren, die man heute nicht besonders oft sieht. Weil ich bin mir sicher, es gibt 325 Millionen Ego-Shooter und Kriegs-Shooter und weiß nicht, Spiele mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber die Gems sind auch Titel, die andere Konzepte ausprobiert haben und das teilweise sehr gut und erfolgreich. Oder die sich mal an dem Szenario bedient haben, das irgendwie total ungewöhnlich war und zu dem Zeitpunkt einfach niemanden abholen konnte. Oder die Marketingabteilung von den Publishern wussten einfach nicht genau, wie sie das bewerben sollten. Aber das ist so. Gerade solche Sachen reifen ja wie Wein. Ne? Also die Spiele werden dann oft nicht schlechter. Das sind dann so Spiele wie zum Beispiel Psychonauts, ist jetzt ein sehr bekanntes Hidden Gem. Psychonauts. Und das hat ja damals kein Mensch gespielt. Aber es taucht heute immer wieder irgendwie in irgendwelchen Listen auf, irgendwie, weil die Leute das dann mit der Zeit dann doch mal gespielt haben, bemerkt haben, was für ein gutes Spiel das eigentlich ist. Ist jetzt ein sehr bekanntes, würde ich jetzt nicht mehr erwähnen irgendwie, das wäre schon also ein bisschen überstrapaziert. Aber das so als Beispiel, was man vielleicht irgendwie so bekannter ist. Und es gibt auch viele Titel, die einfach Sachen machen, die Konzepte sind nicht angesprungen. Und über solche Titel kann man dann auch mal reden. Und das erweitert dann einfach den Horizont. Man redet dann nicht die ganze Zeit wir können noch so viel über verschiedene Spiele sprechen. Das sind dann am Ende immer dann auch Sachen, die teilweise sehr, sehr populär waren oder sind oder ein bestimmtes Interesse haben so. Und es ist gerade für mich als jemand, der so Nischentitel mag, ich kaufe auch regelmäßig irgendwelche Titel, die kein Mensch spielt und ich finde dann oft keinen Gast dazu. Und die Gems-Folgen sind dann einfach eine gute Gelegenheit, um solche Titel dann nochmal rauszuholen. Irgendwie. Also man könnte jetzt zu PS4 tatsächlich schon eine Hidden Gems-Folge machen, weil ich habe wirklich ein ganzes Regalsatz voll mit Spielen, über die gibt's in Deutschland keine Reviews. Die sind trotzdem auf CD rausgekommen. Und auch in den Stores gibt es Sachen, über die redet halt einfach keiner.
Also, wenn euch das interessiert, patreon.com/insertmoin. Dort findet ihr unsere Crowdfunding-Kampagne. Auch könnt ihr auch hin, ohne Hidden Gems zu wollen. Da gibt es nämlich dann auch am Samstag die News-Format-Folge, jeden Samstag frisch auf den Frühstückstisch und sonntags den Brunch. Und wir sind an Minute 38 angelangt. An dieser Stelle einen wunderschönen Gruß an unseren Hörer Moritz, der die Bürotür reinläuft.
Weil er sagt, jetzt gerade so durch die Pforte geht.
Ist die perfekte Podcast-Länge. Er läuft immer genau bei 38 ins Büro und das ist genau jetzt der Fall. Liebe Grüße an dieser Stelle auch allen anderen, die jetzt fertig sind mit Hören und angekommen sind am Ziel. Wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank für euren Support. Auf Wiedersehen.
Dankeschön. Tschüss.